Wenn wir die Bibel lesen, dann stellen wir fest, dass sie zum einen aus Lehrsätzen besteht. So recht nüchterne Sätze, über die man nachdenken kann und drüber meditieren kann, was hat das mit mir und meinem Leben, mit mir und meinem Dienst vielleicht in der Gemeinde zu tun? Und zum anderen berichtet sie von Menschen, die mit diesen Lehrsätzen dann so ihre Erfolge oder auch ihre Misserfolge oder ihre Schwierigkeiten haben. Und da sagt Paulus im Philipper 4, Vers 6, und damit knüpfe ich so ein wenig an die letzte Predigt von Tillmann an, wo es ja um haltbare Freude ging, aber er hat in diesem Zusammenhang eben auch von Sorgen gesprochen und hat auch diese Stelle aus Philipper 4, Vers 6 zitiert. Da schreibt Paulus an die Gemeinde in Philippi: Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und sehen wir, oft ist es gut, wenn wir manchmal solche klaren, solche unzweideutigen Anweisungen für unser Leben bekommen. Aber andererseits machen wir dann auch die Erfahrung, dass es auch als Christ nicht unbedingt leicht ist, einfach so auf dieser Welt zu leben. Natürlich, wir haben die Versprechen Gottes, wir haben die Verheißungen, die Zusagen von ihm. Aber das im Alltag dann umzusetzen, diese innere Ruhe auch wirklich zu erleben, das ist dann immer noch eine ganz andere Sache. Und dann tut es gut, mal einen Spaziergang zu machen oder das ein oder andere Lied zu hören, was mich auf Dinge aufmerksam macht. Und sehen wir, deswegen bin ich so froh, dass uns die Bibel nicht nur ein paar trockene Lehrsätze präsentiert und wir dann selbst sehen müssen, wie wir damit klarkommen, so quasi Punkt 1, 2, 3 für ein sorgenarmes, entspanntes Leben. Und wer es nicht verstanden hat, der muss sich halt noch ein bisschen intensiver mit diesen Lehrsätzen auseinandersetzen beziehungsweise da hinein vertiefen. Nein, so ist die Bibel zum Glück nicht. Sie berichtet uns auch immer von Menschen wie du und ich. Und sie erzählt ganz offen und ehrlich, wie diese Menschen dann in ihrer Schwachheit versucht haben, ihr Leben mit Gott zu leben. Und wie sie auch dabei ihre Schwierigkeiten hatten. Und wie sie dabei oft an sich selbst gelitten haben, an ihrer eigenen Art, an ihrem Charakter. Wie sie gestolpert und gefallen sind und wie sie doch wieder aufgestanden sind und weitergegangen sind. Dies alles steht in der Heiligen Schrift der Bibel. Und sehen wir, genau solch ein lebendiges Beispiel wollen wir heute Morgen einmal betrachten. Wir wollen uns mit einem Menschen beschäftigen, dem es gar nicht so leicht fiel, auch nicht als Christ, sich wirklich keine Sorgen zu machen und ganz auf Gott zu vertrauen. Es geht um einen Menschen, der sehr sensibel auf äußere Schwierigkeiten reagierte und der von seinem Typ her, von seinem Wesen her eher so ein sorgenvoller, so ein ängstlicher Typ war. Die Rede ist, und Alissa hat es ja schon gesagt, die Rede ist von Timotheus, dem Mitarbeiter des Paulus. Und wir wollen uns einmal zunächst anschauen und sehen, was für ein Mensch war eigentlich dieser Timotheus und in was für einer Situation steckte er. Also erst einmal betrachten wir die Situation des Timotheus selbst. Wenn wir diese beiden Briefe, die Paulus an ihn geschrieben hat, lesen, dann merken wir schnell, dass Timotheus eine Menge Gründe hatte, sich Sorgen zu machen. Er war ein junger Mann, der als Pastor der Gemeinde in Ephesus eingesetzt war, dieser Gemeinde vorstand, und er wird zu einer Zeit mit dieser Aufgabe betraut, als es nicht gerade ungefährlich war, sich kompromisslos auf die Seite von Christus beziehungsweise auf die Seite der Christen zu stellen. Da war nämlich diese anfängliche Begeisterung, von der wir in der Apostelgeschichte lesen, die in der Bevölkerung da war über diese neue Glaubensrichtung, die war verflogen. Und am Horizont zeichnete sich die erste Christenverfolgung ab. Und darüber hinaus hatte Timotheus auch selbst schon miterlebt, dass man aufgrund des Glaubens manchmal angegriffen wird. Er war dabei, als Paulus aus Lystra hinausgejagt wurde. gesteinigt wurde, als er das Evangelium verkündigte, hat er ja zum Glück überlebt. Also an der Stelle noch. Es waren unruhige Zeiten, in denen Timotheus seine erste Pastorenstelle antrat. Aber nicht nur von außen drohte Gefahr, auch in seiner Gemeinde in Ephesus war alles nicht so, wie es sein sollte. Gleich am Anfang des Briefes muss Paulus schreiben, im 1. Timotheus 1, Vers 3 und 4, als ich nach Mazedonien reiste, bat ich dich, in Ephesus zu bleiben. Du solltest dort bestimmten Leuten Einhalt gebieten, damit sie keine falschen Lehren verbreiten. Tu das auch weiterhin. Sie sollen endlich mit diesem sinnlosen Nachforschen in Legenden und Abstammungsverzeichnissen aufhören. Das führt zu nichts als zu nutzlosem Gerede und zu Streit. Es lenkt uns ab von der Aufgabe, die Gott uns gegeben hat und die wir im Glauben ausführen. Da gab es also offensichtlich in der Gemeinde Leute, die unbedingt über ihre theologischen Lieblingsstreitfragen debattierten wollten, die in irgendwelchen Quellen so ein paar absonderliche Lehren aufgegabelt hatten und die nun meinten, diese Gedanken in der ganzen Gemeinde zu verbreiten und Verwirrung damit stiften zu müssen. Das gibt es ja leider manchmal. Da läuft eine Gemeinde eine ganze Zeit lang gut, geradeaus, kann man sagen. Aber irgendwann, wenn die Sache so eine gewisse Routine erreicht, da gibt es dann immer Gemüter, die dann nicht mehr einfach ruhig sein können und weiter geradeaus gehen, sondern die müssen dann irgendwie nach Neuem suchen. Und dann fangen manche Leute an, sich mit Randerscheinungen des christlichen Glaubens zu beschäftigen. Und dann sucht man so einen neuen Kick, der ein bisschen mehr hergibt als nur das pure Evangelium von Jesus. Und man tut das nicht irgendwo im Stillen, sondern man erregt damit in der Gemeinde Aufsehen. Und das ist genau hier offensichtlich in Ephesus passiert. Aber Paulus hatte keine Zeit mehr, die Sache selbst in Ordnung zu bringen. Er musste weiterreisen nach Mazedonien und so ließ er Timotheus zurück, quasi so ein bisschen auf einsamen Posten, damit er diesen Leuten Paroli bieten kann und die Sache unter Kontrolle bringen sollte. Und aus verschiedenen Stellen wird dann deutlich, dass Timotheus diese Aufgabe als Pastor keineswegs mit Leichtigkeit, so en passant, im Vorbeigehen irgendwie gerade mal erledigt hat. Da schreibt Paulus nämlich einmal: Niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Da haben diese streitsüchtigen Leute aus der Gemeinde ihn wohl lächerlich machen wollen, weil er noch ziemlich jung war. Und immer wieder muss der Apostel ihn ermutigen, ihn aufbauen und ihn stärken. In 2. Timotheus 1, Vers 7 heißt es: Denn der Geist, den Gott uns gegeben hat, macht uns nicht zaghaft, auch dich nicht, Timotheus, sondern er erfüllt uns mit Kraft und mit Liebe und mit Besonnenheit. Und im anschließenden Vers heißt es: Schäm dich also nicht, dich in aller Öffentlichkeit zu unserem Herrn Jesus Christus zu bekennen. Halte weiter zu mir, obwohl ich jetzt für ihn im Gefängnis bin. Und sei auch bereit, für die rettende Botschaft zu leiden. Gott wird dir die Kraft dazu geben. Merken wir, was Timotheus für ein Typ war? Paulus muss ihn herausfordern. Schäm dich doch nicht. Tritt nicht immer nur so schüchtern auf. Du bist doch jetzt der Mann vor Ort. Du bist der, der die Sache in Ordnung bringen muss. Du sollst in der Autorität Gottes auftreten und die Entwicklung in der Gemeinde lenken. Und dann gibt es noch diese bezeichnende Stelle, wo Paulus seinen jungen Bruder hintereinander einige Ermutigungen gibt und am Ende sagt in 1. Timotheus 5, Vers 23, trinke nicht länger nur reines Wasser. Du bist so oft krank und da würde etwas Wein dazu deinem Magen guttun. Es soll ja Leute geben, denen äußere Schwierigkeiten und Sorgen immer gleich auf den Magen schlagen. Ich muss sagen, ich hatte als jüngerer Mann auch so meine Not damit und ich kann mich da ganz gut in Timotheus reinfühlen. Timotheus gehörte offensichtlich auch zu dieser Gruppe von Menschen. Mein Weg hat mich ja in den 90ern dann aus Braunschweig an die Weinstraße geführt und ich durfte auch eine Zeit im Weinbau mitarbeiten, hat mir zum Glück im mäßigen Trinken auch gut getan, im unmäßigen habe ich mich dann seltenst verloren. Merken wir, wie entwaffnend ehrlich die Bibel ist? Da ist Timotheus, Leiter der Gemeinde Ephesus. Er ist kein Held. Er ist kein Gemeindeaufbau-Supermann. Er ist kein Alleskönner, kein Publikumsmagnet, dem die Leute zu Füßen liegen. Nein, Timotheus ist ein ganz normaler junger Mann mit Kämpfen, mit Anfechtungen, mit persönlichen Schwächen, mit Sorgen und mit Magengrummeln. Aber sehen wir, wenn wir sein Leben im Nachhinein anschauen, werden wir feststellen, Timotheus war einer, der es trotzdem geschafft hat. Er war einer, der trotz seiner persönlichen Defizite seinen Weg gefunden hat und ihn mit Gottes Hilfe gegangen ist. Er war einer, der in der Kraft Gottes durchgehalten hat und dessen Leben wirklich Frucht gebracht hat. Wie konnte das geschehen? Was hat Paulus ihm so Wundersames geschrieben, dass aus diesem stillen, zurückgezogenen jungen Mann solch ein wertvoller Mitarbeiter wurde? Mein zweiter Gedanke, den Blick auf Gott richten. Nun, wir wollen uns den Text noch ein bisschen mehr unter die Lupe nehmen und sehen, welche Gedanken dem jungen Timotheus in seiner Situation zu Hilfe geworden sind und was auch uns zu Hilfe werden kann, wenn wir uns Sorgen machen, wenn wir immer nur sehen, wie wir nicht sind und was wir eben alles nicht können. Und da lesen wir zunächst einmal Vers 10. Paulus sagt da so: Setze deine ganze Kraft und Zeit dafür ein, Gott immer besser zu dienen. Und im Text steht da: Für nichts anderes arbeiten und kämpfen wir. Auf den lebendigen Gott haben wir unsere Hoffnung gesetzt. Er ist der Retter und Helfer aller Menschen, besonders derjenigen, die an ihn glauben. Paulus tut zunächst einmal das, was ein guter Seelsorger tun würde. Er stellt dem ängstlichen, dem sorgenvollen Timotheus seinen großen Gott vor Augen. Er rückt also als erstes mal wieder seinen Blick gerade und er zeigt ihm, worauf es eigentlich ankommt, was die eigentliche Motivation für sein Leben und seinen Dienst sein sollte. Und er sagt ihm, bei all dem, was wir tun, bei all dem, was wir wirken und auch bei all dem, was wir lassen, geht es doch um unseren Gott. Für ihn arbeiten und kämpfen wir, für den nehmen wir all unsere Leidenschaft zusammen. Für ihn tun wir all das, was hier in der Gemeinde und im Umfeld der Gemeinde geschieht. Es geht doch nicht um uns. Es geht doch nicht darum, dass wir bejubelt und beklatscht werden, sondern es geht um unseren Herrn. Es geht um seine Ehre und sein Reich, so wie wir das im ersten Lied gleich miteinander gesungen und bekannt haben. Lobpreis und Ehre, heilig, heilig ist der Herr. Ich möchte uns fragen, ist uns das noch klar? Ist dir das noch klar? Geht es uns bei dem, was wir hier in der Gemeinde tun, wirklich vordringlich um unseren Gott? Es gibt so viele unterschiedliche Motive, in der Gemeinde mitzuarbeiten. Da kann man zum einen natürlich mitarbeiten, weil es erwartet wird. Das denken manche, boah, wenn man so in der Gemeinde ist, wenn ich nicht mitarbeite, weiß ich nie, ob ich so richtig dazugehöre. So, es wird erwartet, dass man mitarbeitet. Man ist nicht sonderlich begeistert, aber es gehört eben dazu. Und so schleppt man sich durch und tut seinen Dienst. Und man ist halt dran, von Woche zu Woche oder von Monat zu Monat. Oder ich kann auch mitmachen, weil ich es den anderen mal zeigen will. Zeigen will, was in mir steckt. Irgendwo im Herzen bin ich tief verletzt und nun möchte ich unter Beweis stellen, dass ich aber auch was wert bin, dass ich auch was kann. Und alles, was man in der Gemeinde tut, hat nur diese eine Botschaft. Ich kann auch was. Ich mache auch etwas. Ich leiste hier was und ich bin auch was wert. Und nun nehmt das bitte mal wahr. Erkennt das an. Los, erkennt das an. Oder man kann mitmachen, weil man sehr zielorientiert ist. Man möchte Ergebnisse produzieren. Man reißt sich ein Bein aus und wenn es das noch nicht bringt, auch noch das andere. Und man tut das und macht das und schafft, damit endlich mal was Sichtbares produziert wird. Mal was Greifbares, ein Ergebnis, das man anfassen kann. Denn nur was sichtbar ist, ist real. Außer Gott natürlich. Aber in der Gemeinde lebt man so, was sichtbar ist, was messbar ist, was zählbar ist, was real ist, was passiert ist. Da ist wirklich was vorangegangen. Und Paulus sagt Vorsicht. Vorsicht bei all diesen Motiven, die da in deinem Herzen vielleicht sind. Vorsicht, denn all diese Motive sind gnadenlos. Sie pushen dich hoch, sie treiben dich an, sie machen dir Dampf, sie saugen dich aus. Und wenn du nicht mehr kannst, wenn deine Kräfte am Ende sind, dann lassen sie dich fallen wie eine heiße Kartoffel. Gnadenlos. Gnadenlose Motive. Und Paulus weiß, hier an der Spitze der Gemeinde von Ephesus ist ein junger Mann, der enorme Selbstzweifel hat. Der ständig mit Minderwertigkeitsgefühlen zu kämpfen hat. Und der deswegen in der großen Gefahr steht, das Reich Gottes aus eigener Kraft bauen zu wollen. Um Anerkennung zu bekommen. Um Ergebnisse vorweisen zu können. Um allen es zu zeigen. Und Paulus weiß, wenn Timotheus diesen Weg weitergeht, dann wird er irgendwann zusammenbrechen. Und dann wird er irgendwann frustriert, enttäuscht und bitter den ganzen Kram hinschmeißen. Und deswegen weist der Timotheus wieder hin auf den Gott der Gnade. Auf Gott allein haben wir unsere Hoffnung gesetzt, sagt er. Aus seiner Gnade sind wir gerettet. Aus seiner Gnade arbeiten wir. Und aus seiner Gnade entsteht etwas in seinem Reich oder eben auch nicht. In seiner Gnade stehen wir und in seiner Gnade leben wir und aus seiner Gnade werden wir einmal zu ihm gehen. Ob wir durch unser Bemühen viel, ob durch unser Bemühen viel entstanden ist oder wenig. Aus seiner Gnade, wir haben es auch gerade gesungen. Es ist sein Reich, es ist seine Gemeinde und zu seiner Ehre soll letztlich alles geschehen, was wir tun. Ich denke, wir tun gut daran, wenn wir unsere Motive von Zeit zu Zeit an dieser Wahrheit messen. Es ist so, wir leben in einer gnadenlosen Zeit mit gnadenlosen Anforderungen. Und ich glaube, dass manche von uns genauso gnadenlos mit sich selber umgehen. Wir wollen es Gott immer noch beweisen. Und allen anderen am besten auch. Und mir selbst auch. Lass es dir noch einmal ganz deutlich sagen, was du für Gottes Reich tust, das tust du für einen Gott der Gnade und er liebt dich von ganzem Herzen, egal ob du bei deinem Dienst viel oder wenig entsteht. Das ist die Sicht, die wir brauchen, denn das ist die Sicht, die uns befähigt, auch in Dürrezeiten, in denen wir manchmal durchgehen müssen, wo nicht viel mit unserer Arbeit passiert, dass wir trotzdem auch in diesen Dürrezeiten durchhalten. Mein dritter Gedanke ist die Überschrift dieser Predigt. Mir fiel tatsächlich, und ich merkte das eben auch, als Alissa das angesagt hat, mir fiel tatsächlich nichts Besseres ein. Ich habe lange überlegt, was Greifbares, aber dann sind es halt produktive und unproduktive Sorgen geworden. Aber sehen wir, das ist nicht alles, was Paulus seinem Schützling hier mitteilt. Er sagt noch etwas anderes und darauf wollen wir jetzt noch einmal Acht haben. Da heißt es nämlich in den Versen in 1. Timotheus 4, im Vers 16, habe Acht auf die Lehre und auf dich selbst. Sei den Gläubigen ein Vorbild in allem, was du sagst und was du tust. Also Kongruenz, also Übereinstimmung von dem, was man spricht und was man tut, dass das zusammengehört. Was du sagst und was du tust, in der Liebe, im Glauben und in deiner ganzen Gesinnung. Und Vers 14 noch, setze deine Gabe ein, die Gott dir geschenkt hat. Und die Luther-Übersetzung sagt in dem Vers 15, dies lass deine Sorge sein. Also nicht Sorge nicht, sondern dies lass deine Sorge sein. Und das sind Imperative, wenn wir uns dieses vierte Kapitel mal anschauen, da sind 7 Imperative drin, unter anderem eben habe Acht, sei ein Vorbild, setze deine Gabe ein. Ich weiß nicht, wenn wir Seelsorger des Timotheus gewesen wären, ob wir das auch so hart und deutlich mit so Imperativen, mit so Befehlsformen gesagt hätten, wie Paulus das hier tut. Man könnte ja denken, jetzt macht er dem armen Timotheus auch noch wieder so eine Menge Druck. Jetzt spricht er doch wieder von all dem, was seine Aufgaben sind und von all dem, was er tun soll. Und dann sagt er auch noch überflüssigerweise, so pointiert, dies lass deine Sorge sein. Das macht ihm doch nur ein schweres Herz. Da spricht er doch wieder vom Sorgen. Redet so ein Seelsorger? Nun, es ist ganz wichtig, dass wir an dieser Stelle begreifen, was Paulus hier eigentlich sagen will. Paulus unterscheidet nämlich zwischen einem unproduktiven und einem produktiven Sorgen. Zwischen einem Sorgen, das unnötig ist, und einem Sorgen, das sich lohnt. Und wir wollen sehen, worin hier der Unterschied besteht. Unproduktive Sorgen, das sind Sorgen, Gedanken, die ganz von selbst kommen. Da müssen wir überhaupt nicht viel tun, die kommen von allein. Ich habe ja einiges im ersten Teil der Predigt genannt. Das sind die ganzen Sorgen über mich selbst. Reiche ich aus? Leiste ich genug? Bin ich etwas wert? Bringe ich genug am Positiven mit, um liebenswert zu sein? Und da sind die Umstände in unserem Leben, also nicht nur die Gedanken über mich selbst, sondern auch die Umstände in unserem Leben, die wir eigentlich gar nicht ändern können oder nicht machen können, aber die trotzdem immer da sind und uns immer wieder in ihren Bann ziehen und unser Denken bestimmen. Und dann sind da noch die Dinge, die uns Angst machen. Angst vor dem, was vielleicht kommt. Angst vor Situationen, die eventuell eintreten könnten. Es ist gar nicht gesagt, dass so etwas jemals geschieht, aber da ist diese Sorge, dass etwas geschehen könnte, die Möglichkeit. All dies sind die Dinge, die Paulus unproduktive Sorgen nennt, Sorgen, die unnötig sind. Und hier hat er sich gerade bemüht, dass Timotheus und mit ihm auch wir uns unsere Augen davon abwenden, uns losreißen davon, weil es nichts bringt, sich damit zu beschäftigen. Das sind die Dinge, über denen wir zur Ruhe kommen sollen, weil Gott dafür sorgt. Er nimmt sich all dieser unproduktiven Sorgen an, weil sie bei ihm gut aufgehoben sind. Und wir sollen den Blick weg von den Dingen hin auf ihn richten und dabei tatsächlich auch innere Ruhe erfahren. Und nun, nachdem Paulus klargestellt hat, spricht er von anderen Sorgen, von einem produktiven Sorgen. Nun spricht er von Dingen, die es wert sind, dass wir uns mit ihnen beschäftigen, dass wir für sie Zeit und Kraft und Energie einsetzen. Er spricht zum einen von der Gemeinschaft mit Gott. Er spricht vom Lebenswandeln, an dem andere erkennen, dass bei mir Gott das Sagen hat. Und er spricht von einer geistlichen Gabe, die er Timotheus anvertraut, also die Timotheus anvertraut worden ist, die er gebrauchen und die er einsetzen soll, um Gottes Reich zu bauen. Sehen wir, das ist es, worum sich die Gedanken des Timotheus und damit auch unsere Gedanken drehen sollen. Gott befreit uns doch nicht von unproduktiven Sorgen, damit wir hinterher genauso weiterleben wie vorher. Natürlich sollen wir diese Art von Sorgen loswerden. Natürlich möchte er, dass wir ausgeglichenere Menschen werden. Aber das ist doch nur der Anfang. Der nächste Schritt ist nämlich nun, dass wir die dabei frei gewordene Zeit, die frei gewordene Kraft, Energie wieder für unseren Herrn einsetzen. Dass wir die Zeit und Kraft, die wir nun gewissermaßen nicht mehr brauchen, um uns um diese anderen Dinge zu sorgen, ihm zur Verfügung stellen können. Und lass mich diesmal deutlich sagen, um unsere Sorgen wirklich loszuwerden, ist es wichtig, dass wir diesen zweiten Schritt auch gehen. Nicht beim ersten Schritt stehen bleiben. Dass wir bereit sind, unser Leben nun wirklich für unseren Herrn zu leben. Denn sonst wird es leider sehr bald wieder dazu kommen, dass wir doch wieder um all die unproduktiven Dinge uns drehen und uns die Art von Sorgen machen, von denen Christus uns eigentlich schon lange befreit hat. Und es ist wichtig, dass wir das begreifen. Als Christen sind wir nicht nur von etwas befreit, sondern zu etwas hin befreit. Christsein bedeutet nicht nur, dass mir meine Sünden vergeben sind und dass ich von Sorgen befreit bin. Es ist halt nicht nur etwas Passives, nicht nur etwas, was von außen an mir geschieht, sondern Christsein bedeutet, dass ich meine frei gewordene Kraft und Zeit für meinen Herrn investiere, dass ich seine Sache meine Sorge werden lasse. Christsein ist etwas Aktives. Und sehen wir, dies ist nun auch gleichzeitig Gottes Therapie für sorgenvolle Menschen. Im bewussten Leben für meinen Herrn bekomme ich nämlich nun ein Ziel, für das es sich zu leben lohnt, für das ich leben kann. Und hier bekomme ich plötzlich ein Ziel vor Augen gemalt, um das meine Gedanken kreisen können, bei dem es sich lohnt, darüber nachzudenken. Das ist ja eigentlich genau das Problem der Menschen von heute. Sie haben Gott aus ihrem Leben gestrichen und nun treiben ihre Gedanken und Wünsche ziellos umher. Und versuchen die Menschen, irgendeine Richtung für ihr Leben zu finden, und dann steigern sie sich in die verschiedensten Dinge hinein. Und dann ist heute diese eine Sache ungeheuer wichtig. Und morgen ist es plötzlich was völlig anderes. Und heute plagen sie diese Sorgen. Und wenn die Befürchtungen nicht eingetreten sind, sind es morgen ganz andere Sachen wieder. Aber es gibt immer irgendetwas, was im Moment gerade ungeheuer wichtig ist, worum sie sich drehen und worum sie sich Sorgen machen. Erkennen wir das Suchen, das dahinter steht? Erkennen wir vielleicht sogar uns selbst? Paulus sagt, das ist unproduktiv, das ist richtungslos. Das bringt dir letztlich gar nichts. Menschen, die ohne Gott eine Richtung für ihr Leben suchen, die suchen ihr ganzes Leben umsonst. Und Menschen, die nicht Gottes Wünsche zu ihren Sorgen machen, die sorgen sich in ihrem ganzen Leben umsonst. Diese Sorgen, lieber Timotheus, dieses unproduktive Sorgen, die gib dem Herrn ab. Da sind sie am besten aufgehoben. Und dann lebe für deinen Herrn und sorg dich um seine Sache. Denn das ist eine produktive Sorge. Und dann laufen deine Gedanken in eine Richtung, die auch wirklich etwas bringt. Ich möchte jetzt zum Schluss kommen. Ich weiß jetzt nicht, was in dir vorgeht, was diese Gedanken in dir bewegt haben, an welcher Stelle du vielleicht abgeschaltet hast oder wo du wieder eingestiegen bist. Vielleicht denkst du, naja, irgendwie hat er ja ganz recht. Aber im Moment passt mir das überhaupt nicht. Wenn ich erstmal dies oder jenes geschafft habe, dann habe ich mehr Zeit für Gott und seine Wünsche. Wenn ich erstmal diese oder jene Sorge los bin, dann kann ich mir mehr Kopf um Gottes Sache machen. Das ist eine Lüge. Jesus sagt, trachte zuerst nach Gottes Reich. Zuerst. Trachte zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das andere alles zufallen. Ein nicht nur bedenkenswerter, sondern ein Vers, den man auswendig lernen sollte. Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das andere alles zufallen. Gott sagt, macht euch zuallererst um mich und mein Reich Gedanken. Gebt mir den Vorzug in eurem Leben und ihr werdet merken, all die anderen, all die unproduktiven Sorgen werden dabei immer kleiner werden. Und ich glaube, das ist Gottes Art, uns zu segnen. Und sehen wir, das ist im Leben immer so. Einsatz und Nutzen gehen immer Hand in Hand. Ich muss etwas einsetzen und dann kann ich auch etwas erwarten. Und im geistlichen Leben ist es im Grunde genommen nichts anderes. Da sollen wir auch etwas einsetzen. Wir sollen Gott die erste Stelle in unserem Leben einräumen, ihn dort einsetzen. Und wir sollen sein Reich und seine Sorge unsere Sorge sein lassen. Und wir dürfen erleben, dass Gott unsere Sorgen zu seinen Sorgen macht. Und dass er sich ihrer annimmt. Und wir ruhig und sicher unser Leben in seiner Obhut führen dürfen. Und diese Erfahrung wünsche ich einem jeden von uns, dass er ein Beschenkter Gottes ist. Du beschenkst.